Liebe Podsmo-Hörer, heute ist es wieder soweit. Podsmo Folge 17, heute in kürzerem Abstand als sonst, nämlich gute Nachrichten. Wir werden zukünftig es versuchen, wöchentlich zu veröffentlichen, zumindest vielleicht zweiwöchentlich. Aber unser neues Ziel wird sein, wöchentliche Veröffentlichung. Also ihr könnt euch freuen auf eine höhere Frequenz SEO in Zukunft. So, heute das erste Mal mache ich, Dominik Breitbach, den Host. Ich bin Podcast-Host und habe heute zu Gast nicht den Marco Eichhammer, sondern sehr prominent den Martin Prosi von InfoSQ. Hallo Martin.
Ja, servus Dominik, freut mich, dass ich das zweite Mal dabei bin und wir jetzt in Regelmäßigkeit eigentlich, glaube ich, richtig coole Podcast-Themen behandeln werden. Ich habe den Redaktionsplan, den kennt ihr natürlich nicht. Ich kenne den schon, nämlich gesehen, und es wird jetzt wöchentlich wirklich sehr, sehr spannend. Und Dominik, wir haben ja tatsächlich auch heute ein richtig spannendes Thema. Was hast du mitgebracht?
Fast genau seit einer Woche ist auf dem Markt ChatGPT Search. So, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr in LinkedIn aktiv seid oder vielleicht seid ihr ja auch beruflich oder privat mit OpenAI schon in Kontakt getreten. Also was heißt schon, das gibt's ja jetzt schon fast 2 Jahre. Aber ChatGPT Search, seit dem 31.10., also passend zu Halloween, gab es ChatGPT Search. Nicht zu verwechseln mit SearchGPT, aber über ChatGPT Search werden wir heute gemeinsam reden. Über Vorteile, Nachteile, wie ist der Trend, welche Herausforderungen gibt es und was müsst ihr beachten, einerseits aus Sicht des E-Commerce oder aus Sicht des SEOs grundsätzlich. Martin, hast du schon erste Anmerkungen dazu?
So wie gesagt, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir sollten vielleicht als erstes, bevor wir so ein bisschen in die Frage runden, oder wir machen ja so eine Art Interview-Style jetzt künftig immer. Also du hast was mitgebracht, ich habe was mitgebracht und wir reden einfach. Aber sollten wir, um die Leute abzuholen, vielleicht erst mal ganz kurz klären, was ist überhaupt ChatGPT-Search? Ja, lass mich damit einfach mal ganz kurz beginnen, so als Einleitung. ChatGPT, den Begriff kennt ihr, ne? Das ist das gecrawlte Netz und daraus werden eben über ein LLM sogenannte neue Texte erstellt von Grund von Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort. Ich bin immer ein bisschen gegen das Wort KI, aber sagen wir mal KI-ähnlichen Modell, ja, LLM. Und jetzt kommt halt das Modul oder das Wort Search hinzu, Search, also Suche. Und das bedeutet, jetzt fließt halt auch aktuelle Quellen, ne, aktuelle Inhalte mit ein. Und die erste Frage, die ich mir da so gestellt habe, ist, warum updatet eigentlich ChatGPT nicht einfach die Daten immer wieder neu? Ne? Sagen wir mal, einfach jeden Tag um 3 Uhr wird alles neu trainiert und so weiter. Und jetzt mal eine Frage an dich, du kannst einfach mal schätzen, ich war selbst sehr überrascht. Was kostet es, ein Modell wie, sagen wir mal, wir beginnen mal mit GPT-3, also ChatGPT-3, zu trainieren? Was glaubst du, was hat das gekostet?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, trainieren bedeutet ja, dass man es mit dem Wissen des Netzes anreichert. Mhm. Und wenn man jetzt mal überlegt, welche Kosten Google an Server zahlt, einfach dafür, dass es in sehr regelmäßigen Abständen, also ja, weiß man ja schon, häufiger als einmal am Tag, das gesamte Netz crawlt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber bei Google waren es, glaube ich, lass mich nicht lügen, also es war, glaube ich, im 2-stelligen Millionenbereich.
Mhm. Genau, also ich will dich jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen und die Hörer, die Zuschauer natürlich auch nicht. Es ist so, dass das GPT-3-Modell, also ChatGPT-3, hat 3,9 Millionen Dollar gekostet, es zu trainieren. Okay, aber jetzt halte ich fest, und das ist eigentlich das Spannende, ChatGPT-4 hat 78,3 Millionen US-Dollar gekostet, um es zu trainieren. Und jetzt, den Vogel schießt natürlich wer anderes ab als Google. Ultra von Google hat 191 Millionen US-Dollar gekostet. Das heißt also, du kannst diese Daten, ich bin jetzt kein KI-Experte, ja, aber wie ich das jetzt so ausgehört habe, du kannst die Daten nicht einfach aktualisieren, ja, so ein KI-Modell, sondern musst das ganze Modell halt immer wieder neu trainieren. Und das kostet halt so viel und deshalb macht es eben keinen Sinn, sage ich mal, einmal am Tag oder einmal in der Woche das ganze Ding neu zu trainieren, weil du es eben neu trainieren musst. Und das kostet halt, wie du gesagt hast, Serverkosten und so weiter. Also erst mal die Antwort darauf, jetzt mit Search habt ihr halt wahrscheinlich auch einen einfacheren Weg, einfach die Möglichkeit auch für ChatGPT oder OpenAI, die Möglichkeit, aktuelle Ergebnisse mit auszuspielen, so damit ihr das euch jetzt mal vorstellen könnt. Ich habe das noch gar nicht benutzt, weil ich war auch so ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt die Suchmaschine höre, ne, Search, dann denke ich an Google, dann denke ich an den Suchschlitz und oben steht Google. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, dann steht da eben, keine Ahnung, ChatGPT oder OpenAI, da ist der Suchschlitz und so weiter. Aber an sich in der Nutzerführung hat sich eigentlich nichts geändert. Also du hast immer noch diese gewöhnte ChatGPT-Oberfläche, wo du dann immer wieder eben neue Dialoge öffnen kannst. Und dann ist eben unten links einfach nur so eine Weltkugel, die ist, wenn sie aktiv ist, blau. Und das ist dann bedeutet, dass Search aktiviert ist, sprich aktuelle Daten, ja, also ob es jetzt Wetter ist, ob es irgendein Bezug ist jetzt zu einem aktuellen Thema, beispielsweise die Trump-Wahl, würden dann eben mit berücksichtigt werden und die Quellen werden mit eingegeben. Ja, so viel erstmal, glaube ich, zur Einleitung.
Was man dazu vielleicht noch sagen kann, also wenn ihr das jetzt ausprobieren möchtet und ihr findet diesen Globus-Button nicht, dann müsst ihr bedenken, ihr müsst Premium dafür haben, weil sonst ist dieser Globus-Button gar nicht da. Aber wir werden gleich noch häufiger darauf zu sprechen kommen, weil das fand ich jetzt eine sehr gute Info von Martin, eben über die Kosten des Anlernens, was ja im Grunde nicht großartig was anderes ist als das Crawlen des ganzen Internets. Denn ChatGPT hat als Nachteil, so viel kann man vorwegnehmen, eine längere Indexierzeit als Google.
Und ja, absolut. Aber es gibt übrigens auch, vielleicht das noch nebenbei, als bevor wir auf die Fragen kommen, es gibt auch eine Chrome Extension, ja, also gibt auch ein Plugin quasi. Für Google Chrome habe ich heute extra nochmal ausprobiert. Wenn ihr dann diese Extension, glaube ich, heißt das eben, oder Erweiterung installiert, dann könnt ihr da oben einfach in den Browser, schreibt ihr irgendwas rein und normalerweise bei mir ist der Standardbrowser Google, dann kommt eben Google mit der Antwort und jetzt kommt eben ChatGPT, es switcht also automatisch, wenn ihr eingeloggt seid, zu eurem ChatGPT-Account und beantwortet dort die Frage. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir es grob umrissen, wie es aussieht, wie es ungefähr grob funktioniert und vor allem das Wichtigste, was es kostet, es zu updaten, ja.
Ja, stimmt. Genau. Diese Chrome Extension, die hat man übrigens auch nur, also die ChatGPT Search Extension mit Premium, weil wenn man kein Premium hat, dann gibt es zwar die Extension, aber nicht die Search-Funktion, sondern das ganz normale ChatGPT.
Ja.
Was siehst du denn als unangefochtener Profi der Off-Page-SEO? Was siehst du für Chancen oder Herausforderungen in dem Bereich? Kann man da vielleicht schon Schlüsse sehen?
Im Off-Page-Bereich jetzt konkret?
Wenn dir was einfällt, ich fände es auf jeden Fall sehr spannend.
Gut, also es geht natürlich schon direkt rein in die Nische der Nischen, ja, also Off-Page, aber ich beantworte dir gerne die Frage. Grundsätzlich, ja, also prinzipiell spielt Off-Page natürlich schon noch eine Rolle, ja, eine sehr große sogar, weil ich glaube, da kommen wir früher oder später zu, es wird sich im Laufe des Podcasts tatsächlich beantworten, es müssten sich ja auch Suchgewohnheiten ändern, ne? Also wir müssten jetzt ja einfach von heute auf morgen alle zu GPT oder ChatGPT Search wechseln, damit jetzt diese ganzen Ranking-Faktoren, wie wir sie vielleicht von Google kennen, halt einfach jetzt nicht mehr so eine Bewandtnis haben, ne? Also prinzipiell, wir optimieren ja nicht nur für ein System, sondern natürlich weiterhin logischerweise für Google. Und da spielt Off-Page natürlich eine Rolle. Im Bereich ChatGPT oder Search jetzt von ChatGPT spielt natürlich auch eine Rolle, weil du ja auch die Quellen da hast, ne? Und da willst du ja auch rein. Das bedeutet, du musst natürlich schon oder solltest schon eine gewisse Autorität haben, eine Brand sein und so weiter. Ja, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass da gewisse Seiten einfacher reinkommen als kleinere Blogs, aber du musst natürlich da auch weiter optimieren.
Weil ChatGPT hat ja auch keine eigene Suche in dem Sinn, beziehungsweise bewertet es nicht die Seiten selber, sondern wie ich das verstanden habe, zieht es ja die Ergebnisse aus Bing. Und da ist es ja sowieso wieder wichtig, dass man eben auch eine ordentliche Webseite hat, die sowohl On-Page als auch Off-Page optimiert ist.
Richtig, absolut. Also da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu den Lautefragen. Aber ja, ich konnte es nämlich jetzt auch nicht so richtig rausfinden. Ich habe mir die ganze Zeit nur überlegt, ob die Ergebnisse von Bing da irgendwie mit einer Rolle spielen. Logischerweise, ich meine, Microsoft ist damit investiert, ne, in OpenAI. Und da macht das auch Sinn. Und Bing hat es ja auch implementiert bei Copilot und so weiter. Also ja, es bringt immer was, die Seite nach vorne zu bringen mit SEO-Maßnahmen, ja.
Ja, sorry, das war jetzt natürlich schon ein bisschen nischig, aber wenn ich schon so einen Off-Page-Profi habe hier an der Leitung, dann frage ich natürlich auch direkt, sorry, dafür. Also wir haben einige Themen heute. Ich würde als nächstes vielleicht mehr vergleichen zwischen ChatGPT Search und Google an sich. Also Wir haben ja vorhin schon gesagt, um ChatGPT Search nutzen zu können, hat man in der Regel die normale Oberfläche von OpenAI oder man lädt sich eben die Extension runter. Genau. Aber grundsätzlich, was kann man denn dazu sagen? Wie unterschiedlich ist das jetzt zu Google? Und dann kommen wir vielleicht dazu, ist ChatGPT Search eine harte Konkurrenz für Google? Google hat ja einen Search-Anteil, Weltanteil von über 90%, meine ich ungefähr, plus minus 2 müsste ungefähr sein aktuell. Kann ChatGPT dem den Markt streitig machen? Also heutzutage würde ich sagen, ist es noch sehr, sehr unterschiedlich. Aber mich würde erstmal interessieren, was ist deine Meinung dazu?
Klar, jetzt habe ich natürlich auch gerade in Vorbereitung zu diesem Podcast mir schon angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Na, die Search Experience mal überprüft, wie läuft die, wie empfinde ich das selber und so weiter. Und das Erste, was mir da immer wieder eingefallen ist, ist, dass Google ja, ich sage jetzt mal in der Form als Google, also mit dem Google-Logo und so weiter, jetzt seit 1997, ich habe das Datum auch vorher rausgesucht, 15. September 1997, drei Tage nach meinem Geburtstag, online gegangen ist. Ja, also das bedeutet, wir haben eigentlich seit über 30 Jahren sind wir Menschen darauf trainiert, die 10 blauen Links anzuklicken. Ja, so, das ist erstmal das, was ich gewohnt bin. Und diese Gewohnheiten in der Search Experience abzulegen, erstelle ich mir persönlich schon mal die Frage, ob das wirklich so easy ist, ob das so funktioniert. Ne? Ich persönlich sehe das bei mir nicht unbedingt jetzt an meinen ersten Test, aber ich würde es jetzt nicht verallgemeinern, weil für mich spielt TikTok auch keine Rolle. Ja? Frage ich die Gen Z, dann sagen die, ja, wir sind nur auf TikTok, wir sind nicht mehr auf Facebook und so weiter. Also es ändert sich natürlich, ich bin jetzt auch ein älteres Semester, nicht älteres Semester, aber schon jetzt nicht mehr eben Gen Z. Und von daher, glaube ich, die erste Herausforderung steht wirklich darin, die Suchgewohnheiten zu brechen von den Leuten. Das muss so gut sein, das muss so perfekt sein, dass die wirklich rüber switchen. Das mag ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ich glaube aber auch, dass es eine Koexistenz geben kann. Ne? So, also ich glaube nicht, dass es das eine nur geben kann, wenn es das andere nicht gibt. Das glaube ich nicht. Dann habe ich es natürlich selbst mal getestet, logischerweise. Was ist aufgefallen? Längere oder präzise Suchanfragen wurden zumindest bei mir ordentlich beantwortet. Hat jetzt nicht unbedingt einen Schmerz mit. Wenn du jetzt aber eben eingibst, Auto, ich habe Auto eingegeben, dann wird es schon kritischer, ne? Weil Google, weil OpenAI, sage ich jetzt einfach mal, OpenAI ja nicht wirklich versteht, was jetzt meine Suchintention ist. Ne? Also sie haben mir dann eben aktuelle Artikel ausgespielt mit irgendwelchen Bezug zu aktuellen Ereignissen und so weiter und eine Abhandlung von Autos oder von Autogeschichte mit aufgeschrieben. War jetzt nicht unbedingt, vielleicht wollte ich ein Auto kaufen. Keine Ahnung, ne? Das heißt, da hast du halt bei Google natürlich mehr die mehr Auswahlmöglichkeiten durch die verschiedenen Verticals, die ausgespielt werden. Und ja, und Google hat da natürlich auch die Nutzerdaten, ne? Da haben wir jetzt auch nicht vergessen, ne? Wir wissen ja mittlerweile jetzt nach den Leaks mit NavBoost, dass Google eben doch reinschaut mit ihren hohen Anteilen, Marktanteilen mit Google Chrome, eben durch die Userdaten analysiert und daraus in Rückschlüsse ziehen kann, ne? Und das haben wir ja halt hier alles nicht. Und jetzt vielleicht ein so kritischer Punkt, den ich sehe. Wenn du jetzt zum Beispiel Trump eingibst dort, also dann werden eben wieder die News aufgelistet, eine Zusammenfassung mit Quellen, ja, müsst ihr euch vorstellen, könnt ihr auf die Quellen gehen, dann werden euch rechts die Quellen angezeigt. Interessant ist jetzt hier eigentlich, dass ich als Google-Nutzer im Grunde ja mir die Quelle dann raussuche, ne? Also ich gebe jetzt Trump ein und wenn ich jetzt konservativ bin, was ich aber nicht bin, ich bin ja eher so ein bisschen linksliberal, ja, wenn ich jetzt aber ein konservativer Mensch wäre, dann würde ich zum Beispiel jetzt nicht auf Stern dann klicken bei Google. Ich würde jetzt auch nicht auf eine linke Tagespresse klicken, sondern ich würde natürlich das klicken, was dem Mindset von mir entspricht oder meinem Weltbild. Und das hast du dort natürlich nicht, weil da einfach die Quellen selbst zusammengesucht werden. Also Welt.de ist ja aktuell ganz, ganz viel drin, Bild, also alle Seiten aus dem Axel Springer Verlag. Und weil sie eine Kooperation haben seit Dezember 2023 mit dem Axel Springer Verlag. Und das sehe ich so, entweder eben würde meine Search Experience zumindest unterbrechen, würde ich nicht ganz gut empfinden. Wie siehst du das?
Also würdest du sagen, dass OpenAI dir oder dem Suchenden vielleicht das Denken ein Stück weit abnimmt und für die anderen denkt?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde sogar weitergehen. Ich erachte das, ich sage das mal ganz ehrlich, auch als super gefährlich. Im Vorfeld der Recherche gibt es auch andere Expertenmeinungen, die das da ähnlich getestet haben und so. Das habe ich jetzt nicht neu erfunden. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem das irgendwie ganz, ganz klar. Was passiert dann durch die Partnerschaft mit Axel Springer? Das bedeutet, Bildinhalte oder Welt.de-Inhalte werden eben öfter verwendet. Und es war auch so. Es wurden noch Tests durchgeführt. Das hatte eine sehr hohe Aufmerksamkeit, weil er hat sehr viel Platz eingenommen innerhalb der Quellen. So, wenn wir jetzt aber daran denken, ich habe das mal recherchiert, beim Presserat gab es 2024 gegen Bild 30 Rügen. 30. Jetzt rate mal, wie viele Rügen es aber insgesamt gab.
Was sind denn da? 120.
Ja, genau. Ist schon gar nicht mal so verkehrt. 71 Rügen gab es. Ja, ein Drittel der Rügen, etwas mehr als ein Drittel der Rügen, sind allein auf Bild.de gefallen. So, natürlich sind jetzt Rügen und so weiter, aber wir kennen auch die Hetzer, ja. Den Populismus, das Spalten. Welt.de ist dafür bekannt, dass es auch Verschwörungstheorien in Teilen eben einfach bedient. Ja, die Zielgruppe von den Medien ist halt teilweise sehr, sehr klar. So, jetzt haben wir das aber als Quellenangabe überall bei ChatGPT oder bei Search jetzt logischerweise, ne? Und da glaube ich einfach, könnte es passieren, dass sich auch ein Meinungsbild von der Gesellschaft super stark ändert. Ja, ja. Ich gebe mal ein Beispiel von dem Fabian Peters, der hat es auf Basic Thinking heute, glaube ich, veröffentlicht oder gestern. Ich weiß nicht ganz genau. Und der hatte zum Beispiel im Prompt eingegeben, suche aktuelle Informationen zur VW-Krise. Und die Quellen waren Welt, Autobild, nochmal Welt, nochmal Autobild, ZDF. Das ist halt eine ganz klare Richtung, ne? Wir wissen alle, dass Medien in unterschiedlichen Strömungen publizieren, ne? Es gibt halt linke Medien, konservative, rechte Medien und so weiter. Und von daher, das zumindest, sagen wir mal, sehe ich kritisch. Wundert mich auch, dass es nicht die wirkliche Aufmerksamkeit aktuell noch erhält. Aber natürlich, die Verlage sind natürlich glücklich, weil Google war ja immer die böse Google-Suchmaschine, ja. Und jetzt haben sie halt mit ChatGPT oder OpenAI einen Partner gefunden, der in Partnerschaften abschließt. Da werden die wahrscheinlich Geld für bekommen. Das freut sie natürlich. Und ChatGPT oder OpenAI sichert sich halt vor Rechtsstreit ab, weil wir arbeiten ja eh partnerschaftlich mit denen zusammen. Also ich finde, die Dominanz zumindest vom Springer Verlag, die haben es auch mit Reuters, die haben es auch mit der Financial Times, zumindest erstmal kritisch.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt angesprochen und ich denke, dass das wahrscheinlich sogar der Höhepunkt, also das Höhepunktthema sein wird, nämlich, dass man wirklich beachten muss, ChatGPT ist nicht unparteiisch, zumindest lässt es das nicht wirken. Also dein Beispiel hat das schon ganz gut gezeigt. Es gibt Verlege, die haben sich eingekauft, kann man nicht sagen. Die haben Partnerschaften mit OpenAI, ob eingekauft oder nicht, lasse ich mal so stehen. Und die werden halt häufiger gezeigt und die sind parteiisch. Und das ist schon lange bewiesen, also so wie Bild und Co. Genau, ich habe das übrigens auch mal ausprobiert. Mhm. Ich habe mal gegoogelt, das war zu den Wahlen, als Trump noch nicht gewählt war. Wen soll ich wählen quasi? Und dann hat man natürlich auch sehr, sehr viel Zeitungen, also Zeitschriften online gefunden, die eben auch eine gewisse Strömung hatten, die dann eher Richtung Trump argumentiert haben und so weiter. Einfach nur, weil da mehr vertreten ist online. Deswegen grundsätzlich der Unterschied zu Google meiner Ansicht nach bei OpenAI oder ChatGPT Search ist, dass einem vieles weggenommen wird. Also es wird viel zusammengefasst. Die Suchen sind präziser, meiner Ansicht nach. Also wenn ich da jetzt was suche, wie du eben gesagt hast, bei Auto hat er nichts gezeigt, weil er nichts damit anfangen wusste, also nichts Ordentliches. Aber wenn ich jetzt irgendwas Längeres suche, wie was kostet ein Auto oder sowas, und dann wird er mir wahrscheinlich schon ordentliche Vergleichsseiten liefern. Er wird mir das auch ordentlich ausformuliert als Antwort geben und nicht wie bei Google. Da sind dann erstmal vier Anzeigen, die vielleicht einfach nur wollen, dass ich draufklicke und irgendwas kaufe. Vielleicht bin ich auch falsch. Und dann der Rest, die anderen Blue Links, genau, weiß man dann auch nicht. Haben die vielleicht so oder so irgendwelche Taktiken genutzt? Weiß schon. Man findet ja auch bei Google nicht immer gleich sein Ergebnis in den ersten Ergebnissen, also das, was man sehen will, sondern muss da eben häufig vergleichen und bei ChatGPT muss man häufig hinterfragen, würde ich sagen. Genau.
Ja, würde ich zusammenfassen.
Bei ChatGPT gibt es auf jeden Fall noch keine Werbung, aber wie OpenAI sich finanziert, wer weiß, vielleicht eben durch eine Strömung und das wäre sehr fatal und kritisch.
Ich will jetzt OpenAI das jetzt persönlich natürlich alles nicht unterstellen, ne, dass das jetzt, dass sie das machen, diese Partnerschaften, um eine Gesellschaft zu beeinflussen, aber diese Macht, würde jetzt natürlich schon da sein, ne? Dass er mir eben doch bei Twitter mit als Elon Musk da als sehr, vielleicht nicht als sehr, aber als konservativer Unternehmer oder denkender Mensch, der hat dann natürlich jetzt auch so eine Strömung dort zugelassen. Ne? Da werden eben doch Leute dürfen auf Twitter oder X publizieren, die ja eigentlich, keine Ahnung, Terroristen sind und so weiter, um das jetzt mal ganz scharf zu formulieren, ne? Was in früher eben nicht erlaubt wurde, ist jetzt eben möglich im Rahmen der Meinungsfreiheit.
Mhm. Ja, stimmt. Übrigens noch ein kleiner Funfact, was mir aufgefallen ist. Wenn man Bilder sucht mit ChatGPT Search, sowas wie zeige mir Bilder von Eagle Babies oder sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man auch, ja gut, Bilder von Bing beispielsweise angezeigt bekommt, die aber KI-generiert sind. Das heißt, die KI sucht etwas, findet etwas KI-generiertes und wenn man sie fragt, ist das KI-generiert oder man sagt vorher schon nichts KI-generiertes, dann kann sie das nicht unterscheiden. Dann sagt sie natürlich nein. Und da muss man natürlich dann auch wieder hinterfragen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel gefunden. Aber genau, das werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall, seid da
vorsichtig. Du suchst Igelbabys. Sehr gut.
Ja, das war jetzt ein Beispiel. Ja. So, aber ansonsten, ein paar Punkte sind mir noch eingefallen, wenn man jetzt überlegt, was vielleicht Herausforderungen oder Chancen sind in der SEO zur ChatGPT Search. Was man beachten muss, ist zum Beispiel, wenn man sucht nach Beste, das ist ja so ein typisches Keyword, wie ich suche die besten Laufschuhe oder ich weiß nicht, die beste Wandfarbe zum Beispiel. Wenn ich sage, ich suche die beste Wandfarbe für mein Badezimmer, dann gibt ChatGPT nicht Ergebnisse aus, die als Keyword haben, die beste Wandfarbe für den Badezimmer. Das wäre vielleicht bei Google so. Es gibt nämlich eher Vergleichsseiten aus. Also wenn ich wirklich frage nach dem Besten, da denkt ChatGPT sich schon, okay, das Beste, das können ja nur Vergleichsseiten wissen. Klar sind die teilweise auch gekauft, aber das ist dann vielleicht ein Stück weitergedacht und ein Stück eher das, was ich möchte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein interessanter Fact, meiner Ansicht nach. Und auf der anderen Seite, wenn ich nach Marken suche, was habe ich da jetzt wieder? Head Tennisschläger zum Beispiel. Das ist eine bekannte Marke von Tennisschlägern. Dann finde ich Seiten bei ChatGPT Search, die von Head direkt sind. Also die Domain Head. Dann finde ich nicht irgendwelche E-Commerce-Shops oder sonstige Shops, sondern hauptsächlich, also das habe ich auch ausprobiert, hauptsächlich eben Seiten dann direkt von der jeweiligen Marke. Genau, das ist natürlich dann interessant, wie weit das dann in E-Commerce zu optimieren geht, sage ich mal mit Anführungszeichen.
Spannend, ja. Das ist jetzt die Renaissance der Vergleichsseiten. Ja, die Renaissance der Vergleichsseiten kommt wieder. Und die Renaissance der eigenen Shops. Also der eigenen Marken, ne? Du brauchst als Marke einen eigenen Shop, um dann eben vielleicht bevorzugt zu werden.
Ja, stimmt. Also ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, also wie du vorhin gesagt hast, zum Eingang in den Podcast, es kann ja eine Koexistenz geben zwischen beiden Suchmaschinen. Es muss ja jetzt nicht der eine dem anderen den Rang ablaufen. Ich kann mir vorstellen, dass wissensorientierte Fragen, wie zum Beispiel, was sind denn die besten Laufschuhe? Oder was ist das überhaupt? Wissensorientierte Fragen eben eher bei OpenAI liegen vielleicht, bei ChatGPT Search. Aber wenn ich wirklich was kaufen möchte, also eine transaktionale Suchanfrage habe oder vielleicht auch bei einer Markenanfrage, dann würde ich doch eher wahrscheinlich bei Google und Co., also anderen Suchmaschinen eventuell suchen, weil es geht einfach schneller und ich weiß, was ich will.
Hm.
Oder? Was denkst du dazu?
Ja, absolut. Also glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass jetzt, also ich habe zwar gelesen, dass ChatGPT oder OpenAI diese Search jetzt weiterführen will. Also kommen auch noch weitere Updates. Habe irgendwie gelesen, sie wollen Travel noch pushen und Transaktion, ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben. Die beiden machen auf jeden Fall weiter, ja. Also sie lassen davon jetzt nicht ab von dem Ganzen. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich nutze es halt einfach schon seit 20 Jahren Google. Für mich war ja auch der Umstieg, obwohl der logisch war, ne? Auch Ecosia beispielsweise. Du pflanzt Bäume, du tust was Gutes und so weiter. Und da wurden, ich weiß gar nicht, die Suchergebnisse, glaube ich, von Bing werden von Ecosia genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall nicht die Google-Ergebnisse. Und selbst diesen Umstieg, obwohl man damit was Gutes tut, tut man nicht, ne, weil man es halt einfach gewohnt ist. Mhm. Und hier vielleicht noch so nochmal, was mir auch immer wieder durch den Kopf geht, ist, Bing als solches hat natürlich einen geringen Marktanteil, weil es eben einfach nicht so gut ist wie Google, ne? So, das denke ich mal, kann man ja festhalten, ne, von den Ergebnissen. So, die User Experience ist nicht so perfekt, ne? Und wenn man sich jetzt aber mal auch durch die Google Leaks einfach mal vor Augen führt, was Google da überhaupt im Hintergrund alles tut, binden Millisekunden, also was alles berechnet wird, ja. Ich war jetzt auf dem SEO Day und der Mario Fischer von Website Boosting hat da diese Grafik aufgezeigt und hat gesagt, dann wird das berechnet, dann kommt das, dann geht's in das rein und so weiter. Also super viel technisches Know-how. Und er meinte auch, dass eigentlich unmöglich ist, jetzt eine Suchmaschine noch zu bauen, weil Google einfach furchtbar stark ist. Und da müssten ja erst so Bing und so hinkommen, damit auch vielleicht ChatGPT, sofern es darauf basiert, ne, auf diese Suchergebnisse dann, die richtigen Ergebnisse auch ausspielt. Und ich glaube, da hat Google immer noch einen riesen Vorteil. Und das Zweite ist vielleicht auch jetzt auch noch vielleicht letzte Sache dazu von mir. Es ist natürlich auch für OpenAI furchtbar einfach gewesen, so ein LLM zu launchen, weil sie aber nichts zu verlieren hatten, ne? So, Google hatte aber was zu verlieren. Google ist ein Milliardenkonzern mit unfassbar vielen Mitarbeitern, mit unfassbar vielen Usern. Wenn die etwas launchen, dann muss es halt passen, ne? Die können es nicht einfach rausknallen und dann sagen, ja, jetzt gibt mir euer Feedback, wie es bei ChatGPT ist, hier gibt man Daumen hoch, wie fandst du das Ergebnis und so weiter. Das können die sich gar nicht erlauben. Und deshalb haben die ja, glaube ich, auch gezögert, ne? Mit dem Ganzen, obwohl sie auch schon sehr, sehr weit waren.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. So viel dann auch wieder zu Vorteil, Nachteil mit OpenAI, ChatGPT Search quasi oder Google. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Genau. Kommt dann vielleicht ganz gut jetzt auf die Frage, die du jetzt auch ein Stück weit schon beantwortet hast. Was fehlt denn deiner Meinung nach, um für Google gefährlich zu werden? Gäb's da vielleicht eine Sache oder vielleicht sogar ein paar kleinere oder vielleicht auch eine große Sache, die ChatGPT Search benötigt, um Google den Rang ablaufen zu können, wenn wir jetzt mal so hypothetisch reden?
Ich bin mir irgendwie unsicher, ob ChatGPT überhaupt Google den Rang ablaufen möchte. Irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube, man vergleicht hier, weil es irgendwie durch den Namen Search und so weiter sehr naheliegend ist. Aber ich glaube, ChatGPT ist einfach eben eine KI, die dafür da ist, dir schnell Sachen aufzubereiten. Ja, ob es ein Studium ist oder dir dann hier eine Antwort geben. Alles so informativ getriebene, informationelle Suchanfragen kann dir ChatGPT einfach gut beantworten. Und das Search ist halt einfach so das Bedürfnis der Nutzer nach aktuellen Informationen, um das damit reinzufließen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich habe mir jetzt die Userzahl nicht angeguckt von Google und so weiter, ob die jetzt zurückgegangen sind, seitdem ChatGPT auf dem Markt ist. Ich bezweifle das arg. Dafür ist auch Google viel zu sehr implementiert, ne, in unserem Kosmos. Also egal, ob auf dem Handy, alles, ne, auf unseren Android-Phones und so weiter. Also diese eine Funktion, ich brauche einfach kein zweites Google. Mhm. Weißt du, das brauche ich einfach nicht. Ich finde das, was du gesagt hast, dass man ja noch denken muss. Also ich kann mir nun wirklich nicht alles vorschreiben lassen, also jetzt von ChatGPT. Das will ich auch als Mensch gar nicht. Also ich glaube, ich werde einfach nicht umsteigen. Ich werde die Chrome Extension auch wieder deaktivieren. Was siehst du denn? Was fehlt dir dann als Feature oder was wäre so ein Killer-Feature?
Ja, wahrscheinlich eine einfachere Barrierefreiheit natürlich erstmal. Also, dass man da nicht das Premium-Abo hat, sondern dass man einfach eine Suchmaschine hat, die man da benutzen kann. Ich glaube, das würde schon viel ausmachen. Aber ja, ich denke, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass die wissensorientierten Suchanfragen schon zu einem hohen Prozentsatz an ChatGPT-Search gehen können. Ich meine, ja, ich habe da jetzt keine Aufteilung im Kopf, wie viel sind transaktionelle, wie viel sind wissensorientierte Suchfragen so im Schnitt. Aber ich nehme an, dass es eher weniger sind, die wissensorientierten, obwohl, ja, man weiß es jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen. Da finde ich es manchmal schon ganz praktisch, weil bei Google stört mich tatsächlich schon die Monetarisierung von fast allem. Wenn ich irgendwas suche, dass dann eben sehr viel Ads erstmal kommen. Klar, ich meine, das ist man gewohnt vielleicht auch, 4 Ads und danach kommen die organischen Ergebnisse. Und selbst die organischen Ergebnisse häufig aber auch nicht das Wissen liefern. Gut, Google möchte ja dahin, dass eben mit EAT beispielsweise, also ist ja das Wort dafür quasi, eben der User eben maximal zufriedengestellt wird. Aber da sind wir halt heutzutage noch nicht. Und bei OpenAI, finde ich, funktioniert das ein bisschen besser sogar bei ChatGPT Search. Wenn ich eine Frage habe, um was herauszufinden, dann entweder gucke ich gleich bei Wikipedia oder YouTube, wenn ich die Zeit habe. Aber da suche ich schon, denke ich, dann eher bei ChatGPT Search in Zukunft.
Das ist ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Hm. Ist vielleicht nicht auch die Frage nach dem Vergleich zu Google falsch gestellt? Sollte man ChatGPT beispielsweise nicht eher mit Wikipedia vergleichen? Ist es nicht eher eine Weiterentwicklung von, beispielsweise von Wikipedia?
Das ist jetzt ein sehr guter Vergleich.
Ja.
Ja, also ich würde es auf gar keinen Fall abstreiten, weil wie gesagt, wissensorientierte Suchanfragen, man bekommt das Wissen aufbereitet. Selbst bei Wikipedia muss man sich ja noch, gut, ich suche da was, ich finde relativ schnell, aber dann habe ich da auch einen riesen Wall of Text und dann weiß ich jetzt auch nicht, bis ich meine Info gefunden habe. Also kann man schon sagen, finde ich.
Könnte man sagen, ne? Eigentlich so die Weiterentwicklung zu Wikipedia, also echt ist das vielleicht der Vergleich, ja?
Mhm. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil jetzt ist mir ein neuer Titel für unseren Podcast eingefallen, für die heutige Folge. Super. Also viel besser, wenn man sich nicht die Folgen im Voraus ausdenkt, die Folgennamen, sondern dann sagen, ChatGPT Search, das neue Wikipedia, Fragezeichen.
Hm. Ja, aber so nutzen wir es ja aktuell, ne? Zumindest wenn wir jetzt nach Suche, also wenn wir es nur auf die Suche beschränken für informative Sachen. Natürlich, ich meine, ich habe jetzt als Beispiel, ne, für deine Zuhörer und für die, die es auf dem Impuls-Q-Kanal sehen. Ich hatte jetzt für die AFS letzte Woche, wir hatten 400 Grafiken bei uns im Magazin. Also selbst erstellte Grafiken. Wirklich geile Grafiken, muss man echt sagen. Wirklich geile Grafiken. Aber wir haben halt keine Bildunterschriften geschrieben, ne? So, jetzt wollte ich das halt natürlich mal machen, ne? Dachte ich, okay, komm Martin, gib's den Ruck. 400 Grafiken, beschreib die mal. Ja, ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Ist einmal ein Ding der Unmöglichkeit. Da brauchst du Wochen, wenn nicht Monate, also es dauert einfach. Weil jetzt habe ich ungefähr 12 Stunden gebaut, weiß nicht ganz genau, ich schätze mal 12 bis 14 Stunden, habe einfach mit ChatGPT gemacht, lief super, Prompt erstellt, ein bisschen rumgetestet, habe ich in den paar Stunden für 400 Grafiken auch schon eingebaut, die Bildbeschreibung gemacht. Ich glaube, das ist natürlich ein anderer Anwendungsfall noch, ne? Den gibt halt auch, ne? Den liefert der Google beispielsweise jetzt so gar nicht.
Stimmt, Automatisierung quasi wie ein Werkzeug, das einem einfach hilft bei vielen lästigen Arbeiten quasi, genau. Da haben wir auch schon mal in, ich glaube, Folge 13 in einer Doppelfolge gesprochen, wie man ChatGPT ganz gut nutzen kann, OpenAI grundsätzlich.
Also genau. Wie Folge 13?
Ja, ich glaube, es ist 13. Vielleicht ist 13 auch die SEO-Doku. Genau, aber so viel dazu. Ungefähr 13, genau. Ja, jetzt haben wir schon relativ viel drüber geredet. Ich finde, wir hatten auch schon sehr viele gute Themen, die wir ausdiskutiert haben. Sollen wir, also ich als SEO, ich habe natürlich immer so meine Leidenschaft darin, wie kann man das jetzt optimieren? Was muss man beachten? Wie werde ich bei ChatGPT Search gefunden? Oder meine Kunden zumindest? Und ja, sollen wir da mal weitergehen?
Absolut, gerne.
Alles klar. Also ich habe da ein paar Punkte mal aufgeschrieben, die ich dir ja bereden würde oder auch für die Hörer vielleicht ganz interessant sein könnte. Einmal natürlich ein bisschen technischer, wie wir die Robots.txt am besten optimieren und ob wir es machen sollten. OpenAI ist da so ehrlich, sage ich mal auf Anhieb, so ehrlich und beachtet die Angaben, die in der Robots.txt stehen. Also ihr könnt den OAI Searchbot, so heißt er, den könnt ihr disallowen quasi und dann könnt ihr nicht bei ChatGPT Search gefunden werden. Also soweit in der Theorie natürlich erstmal, weil es gibt keinen SEO, der sagen kann, ich bin jetzt Experte für KI, weil dafür gibt es einfach noch nicht lang genug. SearchGPT, 31.10. wie gesagt. Aber was ich erfahren habe, man geht ja in der Regel davon aus, wenn ich in der Robots.txt stehen habe, User Agent, Doppelpunkt, Sternchen, dann sind alle freigegeben. So, dann müsste ja auch der OpenAI-Bot freigegeben sein. Aber ich habe mich da lang informiert und natürlich auch OpenAI gefragt, ist wird tatsächlich empfohlen, auch wenn man das Sternchen drin hat, zusätzlich in der Robots.txt hinzuzufügen, User Agent Doppelpunkt OAI minus Searchbot und dann das eben komplett freigeben, also disallow Doppelpunkt freilassen zum Beispiel. Das würde bedeuten, man erlaubt dem Searchbot von OpenAI gecrawlt zu werden für die Suchergebnisse in ChatGPT quasi.
Ja. Genau. Sehr, sehr cool, ja. Übrigens habe ich heute nämlich direkt auf Grundlage dieser Recherche das auch gleich für die AFS für nächste Woche aufs Programm gestellt. Robots.txt anpassen, ja. Und übrigens gibt es aber drei Bots. Insgesamt, also diesen OAI Searchbot, den du angesprochen hast, also der sucht eben die Information für ChatGPT. Dann gibt's auch noch den ChatGPT User, also auch den müsst ihr allowen, also bedarf. Also er gibt die Antworten auf bestimmte Fragen oder findet die Antworten für bestimmte Fragen und den GPT-Bot. Den dürft ihr auch nicht vergessen, müssen wir auch auszeichnen in der Robots.txt. Der sammelt Daten fürs Trainieren des KI-Modells.
Ja, perfekt. Danke für die Ergänzung. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal von der Robots.txt wegdenken, weil das haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut geklärt, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, meiner Ansicht nach, dann finde ich es auch ganz interessant, wenn man so eine Herangehensweise hat, dass man sein Keyword mal dort eingibt. Also beispielsweise Suchmaschinenoptimierung München oder beste SEO-Agentur. Gut, bei beste kommt vielleicht wieder ein Vergleichsportal, lasse ich mal weg. Oder SEO-Agentur in der Nähe beispielsweise oder vielleicht auch Immobilienmakler in der Nähe. Dann kann man sich ja die Ergebnisse anschauen. Also in meinen Tests waren es immer 12 Ergebnisse. Und natürlich immer mit Quellenangabe, das haben wir noch gar nicht erwähnt in dem Podcast, ChatGPT Search, jetzt habe ich auch den Fehler gemacht, zeigt natürlich immer die Quellen dabei. So, wir haben es eigentlich eben schon mal erwähnt. Und man könnte natürlich als SEO jetzt schauen, welche Quellen sind denn da überhaupt angegeben? Macht es vielleicht Sinn, in diesen Quellen auch aufgelistet zu werden? Also wenn ich jetzt schaue nach beste SEO-Agentur, dann finde ich Quellen, also teilweise habe ich sogar Quellen gefunden, da waren wir noch gar nicht vertreten. Ich weiß gar nicht mehr, onlinemarketing.de oder sowas, ein Branchenbuch, bei dem ich mir denke, warum war ich denn da nicht vertreten? Und dann kam ich natürlich auf den Gedanken, dass ich mich da reinschreibe, weil dann muss da ja schon eine gewisse Gewichtung hinter sein. Und wenn es auch nur ein Partner ist, vielleicht von OpenAI, aber ich glaube, bei Online-Marketing ist es nicht so.
Nee.
Vielleicht kennst du dich damit auch besser aus, wenn es dann eben um solche Portale geht und warum die gerade eine Präsenz haben in OpenAI. Wahrscheinlich, weil sie allgemein vielleicht eine relativ gute Präsenz haben oder weil sie eben, klar, bei Bing gut gelistet werden.
Hm. Ja, also ich meine, es gibt ja verschiedene Faktoren, ne? Also ich habe ja da auch nochmal mich schlau gemacht. Du sagst es ja richtig, weil wir sind doch keine KI-SEO-Experten. Ja, so lange gibt es das weiter auch überhaupt gar nicht. Und also ich habe ChatGPT gefragt und machen sollte, damit man da in dieses Search reinkommt, ja. Und sie haben mir noch zum Beispiel strukturierten Daten mit angegeben. Also macht die Website halt verständlich. Strukturierte Daten sind ja kein Ranking-Faktor, aber sie geben der Suchmaschine, wenn wir ChatGPT Search jetzt so nennen wollen, ja, den Kontext, ne? Die Seite besser zu verstehen. Und vielleicht ist das dann eine gewisse, ja, Ranking-Faktor jetzt nicht, aber es ist halt einfach einfacher für die Suchmaschine und dann greifen sie eben darauf zurück. Also strukturierte Daten solltet ihr euch mal pflegen. Machen mich jetzt auch nächste Woche bei der AFS. Und was ich noch habe, war natürliche Sprache. Das war hier eigentlich auch ganz, ganz witzig. Irgendwie haben sie gesagt, natürliche Sprache, also klare und verständliche Sprache. Also jetzt nicht in Fachtermini sprechen und so weiter. Ihr wisst ja selber, ChatGPT ist halt einfach sehr einfach im Modell, ne? Also die Sprache ist ja da jetzt nicht sehr hochtrabend. Wenn ihr also auch recht verständlich redet, könnte das sein, dass es einen Einfluss hat. Hochwertiger Content stand noch da, gut. Deckt sich halt mit allen, ne? Also Qualität und Relevanz, ist klar. Was ich jetzt aber, ich will jetzt seine Faktoren nicht vorwegnehmen, aber eine Sache fand ich irgendwie, die hat mich die ganze Zeit zum Nachdenken gebracht, weil ich war aber die ganze Zeit im Zug und die haben geschrieben, Anpassung auf die neuen Suchgewohnheiten. Ja, das hat mir ChatGPT rausgehauen und hat es vertieft und hat gesagt, okay, wir sollen die häufigsten Fragen beantworten. Okay, das kennen wir schon, ne? So dass man das auf einer Website irgendwie macht, die häufigsten Fragen beantworten. Sie haben dann aber, ich zitiere mal, die Erstellung von Inhalten im dialogorientierten Stil. Aber das hat mich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, denke ich irgendwie mal noch drüber nach, sollen wir jetzt für ChatGPT, damit man da eine bessere, oder sagen wir es so, der Nutzer von ChatGPT, der kommuniziert ja wie im Chat. Mhm. Ja, das ist jetzt die neue Gewohnheit, die neue Search Experience. Ich chatte. Und sollte man jetzt Webseiten auch so aufbauen, ist das mit dialogorientiertem Stil gemeint. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich. Glaube nicht. Also das ist ja natürlich schon schwierig, wie das jetzt gemeint ist. Ich meine, was ist ein Dialog? Gegenteil von einem Monolog vielleicht. Monolog heißt, ich rede nur mit mir selber. Dialog heißt, ich rede mit irgendjemandem. Und in gewisser Weise kann man, glaube ich, schon sagen, dass eine Unterseite oder eine Webseite in der Regel schon Dialog ist, indem man nutzerorientiert arbeitet, indem man eben für den Nutzer schreibt und nicht sagt, ich bin das, ich mache das und das mache ich ganz gut, sondern ich helfe dir, das Problem zu lösen, das XY, sowas. Und das, denke ich, ist eher ein Dialog, dass ich eben direkt von dem Leser ausgehe.
Ah, cool. Wir haben zum Beispiel jetzt heute einen Artikel veröffentlicht über Barrierefreiheit. Und der Titel hieß Barrierefreiheit. So haben die Redakteure den genannt heute. Barrierefreiheit. Mhm. dialogorientiert, würde ich mir dann eher so vorstellen, dass man einfach schon wirklich so beginnt. Was ist Ihre Freiheit? Das stellt der User als Frage. Und wir greifen die natürlich auf, weil wir nicht wissen, ob er die wirklich stellt, aber wir greifen sie auf. Und dann geben wir halt eine kurze Antwort. Und so Webseiten schreiben. Also ein bisschen so in diesem FAQ-Stil. Mhm. So, fand ich irgendwie eine interessante, zum Nachdenken gebracht, inspiriert, ne?
Ja, kann ich verstehen, genau. Nee, man weiß ja auch schon bei Google, dass W-Fragen eben relativ wichtig sind auf jeder Seite. Also wir machen es beispielsweise auch so, dass wir versuchen, viele H2en mindestens mal W-Fragen zu stellen. So allein schon sowas wie, was kostet das oder mit welchem Preis muss ich rechnen? Das ist ja schon ganz häufig. Oder warum brauche ich das vielleicht? Die meisten werden es schon wissen. Und dass wir eben auch eine FAQ-Section runtersetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch viel hilft. Und da kommen bestimmt auch wieder die strukturierten Daten zum Spiel. Weil FAQ und strukturierte Daten, das vereinfacht das Ganze ja schon mal enorm. Genau, das kann schon viel ausmachen. Aber was ich gar nicht wusste, ist, dass die strukturierten Daten auch für Bing sehr interessant sein könnten, weil OpenAI oder ChatGPT Search sucht ja im Grunde nur bei Bing, soweit ich weiß. Okay, genau, alles, was wir hier sagen, ohne Gewähr.
Alles ohne Gewähr. Was mir auch noch aufgefallen ist, fand ich auch noch sehr, sehr spannend, dass man über die Textlänge nachdenken muss. Das bedeutet, oder sagen wir es so, Einfluss fürs Online-Marketing wäre jetzt, die Budgets werden wieder zum Content geschiftet. Okay, von den Firmen und so weiter, weil da die KI halt einfach besser trainiert werden kann. Ja, wenn du so einen kurzen Text hast, dann versteht die KI vielleicht nicht ganz, wie du jetzt tickst, was du meinst und was die Aussage ist. Klar, die versteht sie aber eben nicht in Gänze. Und dass man jetzt eben eher längere Texte baut und dann eben einen starken Fokus, aber eben auch auf dieses Thema hat. Dass man wirklich der KI sehr, sehr viel Input gibt und dann eben auch vielleicht häufiger ausgespielt wird.
Wir werden es irgendwann evaluieren, also herausfinden, empirisch testen und dann machen wir eine neue Folge zu, so, jetzt Experte, ChatGPT Search SEO-Experte.
Bin ich gespannt, ja.
Ja, oder es müsste ja dann heißen ChatGPT SEO eigentlich, weil Search ist ja dann doppelt, ne?
Ja, aber wir erfunden jetzt solche neue, guck mal, wir leben in der schönen Zeit, ne? Jetzt kommen schon wieder Berufe ans Tageslicht. Manche verschwinden, manche kommen neu dazu.
Ja, stimmt. Ich habe die Woche bei LinkedIn übrigens, kleiner, wie sagt man, Randfact, genau, habe ich gehört, dass der Name Geo schon etabliert ist, so ein bisschen für Generative Engine Optimization.
Ah, okay.
Also GEO, ich selbst bin kein Fan davon, werde versuchen, das nochmal umzulenken. Tatsächlich, weil Geo ist
jetzt vielleicht... Chance, wie willst du es nennen? Jetzt ist die Chance.
Ja, eher Mist, keine Ahnung. KIEO, nee, ich weiß es nicht.
KI-SEO, ja, KI-SEO.
Irgendwie so, das ist ja eigentlich ja nicht, ne? Genau. Apropos, warum hast du vorhin gesagt, würdest du es eher nicht, also nennst du es nicht gerne KI?
Was macht so ein LLM? Na, ich versuche das mal ganz, ganz grob zu erklären und in nur ein paar wenigen Sätzen. Im Grunde wurde das ganze Netz gecrawled, alles wurde gespeichert und jetzt, wenn ich jetzt etwas frage, dann ist das nächste Wort ja nicht wirklich jetzt eine künstliche Intelligenz, was er ausgibt. Also ich schreibe, wie heiße ich? Jetzt schreibt er, keine Ahnung, dein Name ist Martin. Und er wüsste jetzt, keine Ahnung, weil ich SEO bin und so weiter, nach Martin kommt denn am häufigsten das B. Dann das R, dann das O, dann das S und dann das Y, Brosi. Also läuft es ja, ne? Das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, nichts anderes. Also maschinelles Learning, wenn du so möchtest. Ne? Ja. In meinem Empfinden finde ich da KI tatsächlich etwas absurd, den Begriff.
Ich weiß, was du meinst, aber das wird es jetzt tatsächlich ein bisschen sprengen. Also, das stimmt.
Würde sprengen.
Genau, deswegen lassen wir es mal dabei.
Ja, da müssen wir den KI-Experten einladen. Wenn wir diese Frage mal auf den Grund nehmen gehen wollen, dann müssen wir die Barbara Lampel holen, wir müssen den Arthur Kosch holen, den Dominik Weitzer oder wir gehen alle auf die AI-Cons von Marco Young und dann werden wir auch alle schlauer.
Ja, machen.
Genau, so nett habe ich jetzt Werbung eingebaut, ne? Werbesendung, Werbeunterbrechung, Ende.
Stimmt. Okay, dann herzlich willkommen zurück. Nett, Spaß. Genau, also von meiner Seite wurden die wichtigsten Themen eigentlich schon alle soweit besprochen. Bleibt vielleicht noch ein Fazit, nämlich, ja, nee, kein Fazit, vielleicht eine Abschlussfrage eher. ChatGPT Search. Innovation oder Spielerei? Ist der Stein ins Rollen geraten, den SEOs, die nicht mit der Zeit gehen wollen, vielleicht den Rang abzulaufen? Oder denkst du eher nicht?
Also es ist natürlich schon innovativ, ne? Absolut. Das darf ich dem gar nicht absprechen. Geiler Job, also wirklich Respekt vor allem. Aber ich behaupte einfach, es wird eine Koexistenz geben. SEOs bleiben weiterhin auf Google fokussiert. Das wird jetzt nicht sofort switchen und so weiter. Das alles in den Anfängen, auch wenn es in der heutigen Zeit sehr, sehr schnell alles geht. Aber ich glaube nicht, dass jetzt hier ein Riesenstein ins Rollen geraten ist und jeder, der jetzt nicht darauf springt, auf dieses Pferd, auf einmal seinen Job in 2-3 Jahren verliert. Daran glaube ich persönlich nicht. Mhm. Es wird eine Koexistenz geben.
Ja, vielleicht kommt ja einfach eine neue Säule hinzu, neben Content, Technik, Offpage, gibt es dann vielleicht KI?
Absolut, das wäre halt mehr denkbar, ne?
Mhm. Ja, denke ich auch. Genau, also aktuell, ich glaube, wir sind uns einig, ist es definitiv noch kein Ersatz für Google. Ob es soweit kommen wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Es hat mal interessante Ansätze. Meiner Ansicht nach eben wissensorientierte Suchanfragen kann man ganz schön darüber regeln. Vielleicht Next Wikipedia, wir wissen es nicht. Und Next, was haben wir noch gesagt? Büroassistent, der einem eben Dinge sortiert oder lästige Arbeiten abnimmt. Aber ansonsten noch von mir den Tipp eben nochmal, nicht auf selbsternannte Experten hören. Wenn euch jemand sagt, so macht man das, dann könnt ihr davon ausgehen, der weiß vielleicht auch nicht viel mehr als andere. Und weil man kann einfach vieles doch gar nicht nachweisen. Bei Google hat es ja auch ewig gedauert, bis man auch nur auf die Algorithmen schließen konnte. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden, abonniert uns und dann erfahrt ihr mehr.
Absolut. Dominik, vielen, vielen lieben Dank für die spannende Podcast-Folge. Freue mich auf nächste Woche. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Fragen stellen, ne? Schreibt Dominik, schreibt mir, wenn ihr noch was wissen wollt. Und wenn ihr negatives Feedback habt, weil ihr andere Ansicht seid oder nicht negatives Feedback. Feedback kann nicht negativ sein, aber wenn ihr Feedback habt, sind die Kommentare hier unter dem YouTube-Video. Würde uns sehr freuen.
Alles klar, dann bis dahin, bis nächste Woche. See you later, Alligator.